Ja, Ostern ist heute. Ich musste gestern unbedingt noch was holen im Laden, also im Netto. Eine Flasche Sekt, die brauchte ich. Und an der Kasse, da ist na klar, die Kassiererin, die sind ja auch geschult. Die haben dann natürlich gesagt, schöne Ostern, nicht so, wie man das so sagt. Also so wie schöne Ferien oder schönen Feierabend. Und ich habe dann gedacht und gesagt, ich wünsche Ihnen ein schönes Osterfest. Und dann war mir irgendwie aber auch klar, irgendwie ist das für die Leute eigentlich nicht so ein Fest. Das ist wie, naja, Kindertag oder so. Oder halt Ostern. Und man macht da halt irgendwie was, aber Fest? Feiern? Was eigentlich oder warum? Das ist ja was Besonderes. Und darum geht es ja ein bisschen, dass wir mit Ostern was verbinden. Was Besonderes. Irgendwie, und darum habe ich gedacht, ich habe so zwei Möglichkeiten, sehe ich, die wir ganz schnell mit Ostern verbinden. Und ich fange mal mit der Flasche Sekt an. Also bestimmt nicht so ganz so biblisch und ein bisschen ungewöhnlich, aber Sekt, finde ich, passt irgendwie schon dazu. Also bei allen großen Festen, die wir feiern, da taucht irgendwie bei uns, jedenfalls in unserer Kultur, auch Sekt auf. Ja? Also, das hat was mit Freude zu tun, das ist so sprinkelig und spritzig und irgendwie lustig und man ist irgendwie so ein Stück gelöst. Und das alles passt ja total zu Ostern. Wir erwarten das ja ein Stück weit von Ostern. Wenn wir hierher gehen, dann denken wir auch, und das haben wir eben versucht, mit der Musik auch ein bisschen vielleicht deutlich zu machen: Ostern, endlich Jubel, Freude, was Schönes, Schwung, Bewegung. Früher war das ja noch viel, viel strenger mit Karfreitag und Passion und so und gedämpfte Stimmung. Das ist ja gar nicht mehr so bei uns. Aber irgendwie muss das doch da mit Sekt zusammenhängen. Also deswegen sage ich mal, wollte ich unbedingt diesen Sekt haben. Also wir sollten es Ostern richtig krachen lassen als Christen. Jesus ist auferstanden. Jesus ist Sieger. Halleluja, Amen. Und jetzt könnte man trotzdem so ein bisschen die Frage stellen, ist das Ostern? Also wir gucken daher gleich mal in die Bibel rein und schauen mal, wie das so anfängt. Aber jetzt kommt noch das Zweite, was ich gedacht habe, und das ist schon eher biblisch. Sekt oder Salbe? Also Salbe, da komme ich mal drauf zu sprechen. Ostern, da spielt ja Salbe schon irgendwie eine Rolle. Also so parfümierte Öle, die spielen eine Rolle. Salbe, bei Salbe in der Bibel geht es ja darum, die haben irgendwie was Würdevolles. Also Personen, die man würdigt, ob die leben oder tot sind, die werden eben gesalbt. Die werden mit duftender Öl und Salbe gesalbt. Und natürlich ist das so, diese Salbenmischungen drücken einfach eine große Wertschätzung aus. Und also ich habe ja auch mal diese Salbe mal gekriegt von meiner Schwiegermutter. Ja, da zwickt es ja auch und so. Und ich habe auch schon geklagt, wo es über so zwickt. Und dann habe ich diese Salbe empfohlen bekommen. Naja, okay. Also die soll ja auch helfen, irgendwie so Schmerz zu lindern, fit zu machen, konservieren, irgendwie so meine Beweglichkeit, ja? So, das verbinden wir doch schon mit Salbe. Und irgendwie, was erwarten wir von Ostern? Salbe. Also hier ist es die Freude, dieser Sprudel, dieses Ha! Und Salbe wäre jetzt vielleicht so salbungsvolle Worte. Duftende Gedanken, die vielleicht irgendwie so den Mief meines Alltags und meiner Kümmernisse aus der Nase treiben. Und manchmal gehen wir ja auch sehr so ein bisschen mit manchen geistlichen, christlichen Dingen sehr um wie mit Salbe, ja? Da wird einfach jemand sozusagen ein bisschen eingesalbt mit schönen, guten Worten, keine Ahnung. Ich denke, Ostern ist sehr, sehr wichtig, das ist ganz klar. Ich weiß nicht, wer draußen den Schaukasten betrachtet hat. Da ist ja so ein schönes Plakat, ich glaube von den Marburger Medien. Ohne Ostern ist Weihnachten nicht mehr als ein Kindergeburtstag. Finde ich auch einen guten Gedanken, ja? Wenn Jesus nicht ans Kreuz gegangen wäre und auferstanden wäre, dann wäre das nur irgendwie so ein bisschen Kindergeburtstag. Freuen uns alle mal so ein bisschen. Hallo, hallo, hallo. Und dann verrauscht das Leben. Aber weil Ostern ist, passiert was ganz Großes und Wichtiges. Und das hat natürlich auch was mit Wertschätzung zu tun, mit Würdigung. Und jetzt könnte man trotzdem wieder fragen, reicht das so? Würdigung, Wertschätzung, sprinkelige Lebensfreude. Das sind so ein paar Gedanken, mit denen ich einsteige. Und natürlich könnte man auch sagen, zur Lebensfreude fällt mir noch ein, da ist ja unser Osterlachen immer so ein bisschen dabei. Und natürlich wollen wir das so ein bisschen animieren. Und früher hat man das im Gottesdienst ja gern mal gemacht. Man hat einfach mal einen Witz erzählt, damit die Leute überhaupt lachen. Weil wir sind ja immer so würdig. Wir sind alle sehr würdig, gerade in so einem Gottesdienst. Und ich habe jetzt auch einen Witz. Also, ihr kennt das, Josef von Arimathea, der kommt am Abend nach Hause. Ist der letzte Arbeitstag vor dem großen Fest. Und Dämmerung ist schon angebrochen, also Arbeitstag liegt zurück. Im Jüdischen fängt jetzt der neue Tag an, der Festtag. Berichtet seiner Frau, sagt, stell dir vor, heute haben die doch tatsächlich diesen netten Prediger aus Galiläa, dem ich immer so gerne zugehört habe, den haben die gekreuzigt. Und weil der so ein armer Mann ist und gar nichts hat, wo er sein Haupt hinlegen kann, da habe ich ihn dann in unser Familiengrab gelegt. Die Frau. Was? In unser nagelneu unbenutzte teure Gruft hast du einen Fremden gelegt? Beruhig dich, sagte Josef. Ist doch nur übers Wochenende. Also gut, das ist jetzt ein Witz, aber natürlich ist die Geschichte von diesem Josef viel, viel klarer, ernster. Und wir gucken jetzt mal so ein bisschen rein in die Ostergeschichte, das erste Osterevangelium. Das ist das Markus-Evangelium. Also in dem Evangelium ist diese Ostergeschichte so ganz, ganz anders dargestellt. Und da wollen wir mal hören. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter Jakobus und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche sehr früh, als die Sonne aufging, und sie sprachen untereinander, wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen, entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er von euch vor euch hingeht nach Galiläa, da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen, und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Ja, ihr Lieben, so endet eigentlich, das nehmen Leute, die die Bibel kennen, so endet eigentlich das Markus-Evangelium. Wir kennen, da kommt noch einiges hinten dran. Und viele sagen, das ist im 2. Jahrhundert erst, finden sich Texte, oder dieser Abschnitt zum Schluss ist erst im 2. Jahrhundert drangefügt worden an das Markus-Evangelium. Warum auch immer, gibt es unterschiedliche Theorien, gehe ich nicht ein. Also, ich würde jetzt mal sagen, hier in diesem Text finden wir weder so ein würdevolles Erinnern, noch so eine ausgelassene Osterjubel am Ostermorgen. Das ist ziemlich spröde und nüchtern beschrieben, und am Ende steht nicht die große Freude, sondern da steht von großer Angst, Entsetzen. soll das werden? Markus berichtet eigentlich sehr sachlich und ehrlich. Und er stellt auch durchaus diese schwachen Stellen und dieses, was in dieser Welt unseres Glaubens auch ist, das Dunkel, was da diese Welt oft umfängt, das stellt er auch dar. Und diese Worte, die sprechen, warum, könnte man fragen, warum spricht der so nüchtern darüber? Das ist, man müsste doch jetzt hier genau wie wir so richtig Feier machen. Und man kann sich das so vorstellen, dass der Markus an Heidenchristen schreibt, mitten in einer Verfolgungswelle wahrscheinlich unter Nero. Die hatten nicht viel zu jubeln. Also denen fiel das schwer, wirklich ehrlich, echt zu jubeln. Das war nicht so triumphal. Und da schreibt er von Schwächen und Ängsten und Dunkelheit und doch einer ganz, ganz starken Botschaft. Und ich denke, dass das auch ein ganzes Stück diese Ehrlichkeit der Bibel und des Markus oder des Evangelien ist. So ist das. Jesus überwindet den Tod mitten in einer finsteren, dunklen Welt, wo so viele Dinge sind, die uns verunsichern, Angst machen, die wir nicht einordnen können, wo wir einfach anfangen, uns zu entsetzen, um dieses furchtbare alte Wort zu nehmen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt so in unsere Zeit reingucken, dieses ganze Geschehen, ich muss sagen, gerade vor Ostern kamen wieder irgendwelche Nachrichten aus diesem Krieg, was da geschieht, und da habe ich gedacht, ey, da kannst du keine Osterfreude entwickeln. Das geht nicht. Wenn du das hörst, das ist grauenvoll. Das ist das Grauen. Nun muss man ganz ehrlich sagen, das ist diese Welt. Und in diese Welt kommt Ostern. Und in diese Welt bricht die Auferstehung hinein. Das ist die Wirklichkeit. Und das andere ist eine viel größere, stärkere Wirklichkeit, die wir manchmal nicht fassen. Also schauen wir uns ein bisschen diese Nachfolger an, die dieses erste Ostern erlebt hatten. Den Josef von Arimathäa, den hatte ich ja tatsächlich erwähnt, nur und jetzt mal ohne Witz, der war ein angesehenes Mitglied des Hohen Rates. Und der geht dann zu Pilatus, und sagt, hier, ich will den da abnehmen und ich möchte ihn gerne in mein Grab legen. Wisst ihr, was das für den bedeutet hat? Der Hohe Rat hat den mit Sicherheit jegliche Chance, irgendwie noch sich entwickeln zu können, abgeschnitten. Der hat da so einen geächteten und geschändeten Leichnam in sein Grab gelegt. Also der war unten durch, aber der hat das gemacht, weil ihm Jesus ganz, ganz wichtig war. Nur so weit, um das zu ergänzen. Und jetzt gucken wir mal natürlich auf die Frauen hier drauf. Das sind ja hier die Hauptakteure, sag ich mal. Und das ist immer wieder diese erstaunende Erkenntnis. Die Praktiker von Ostern, die Praktiker im praktischen Leben sind die Frauen, wie meine Schwiegermutter mit der Salbe. Die sagen, was brauchst du, was könntest du haben, was müsste ich dir tun? Die gehen und machen sich auf und gehen zum Grab und haben null Ahnung, wie können sie denn überhaupt da jemanden salben? Geht doch gar nicht, da ist ein Stein vor. Und dann tabern die durch die Nacht und gucken nach unten, das ist hier regelrecht schön und kurz und knapp beschrieben. Sie gucken nach unten, damit sie jeden Schritt irgendwie sehen, weil es ist ja noch düster. Und es ist nicht wie heute Morgen, wo ich hier zur Kirche ging, wo kein Gottesdienst war, also gut, okay, ich habe mich geirrt, und wo alles hell erleuchtet ist. Die mussten da so tastenden Schrittes gehen und sich Gedanken machen und auf ihren Herzen lag eine große Last. Denn, also ich höre Nachrichten aus der Ukraine und die Frauen waren die letzten, die unter dem Kreuz standen. Die haben am Kreuz jemanden entschuldigt, verrecken sehen. Ey, was liegt das auf Menschen? Ein Mensch, den sie liebt. Und da gehen die hin. Und die haben den Abend vorher noch, wo die Geschäfte wieder auf hatten, die Salben geholt und dann gehen die am Morgen dahin und wissen nicht, was passiert. Und die sagen nicht, und das ist das Tolle, die sind irgendwo getrieben von dieser Liebe und die sagen nicht, ist doch zwecklos, ist ein Stein davor. Ah, nach 3 Tagen oder im 3. Tag fängt er schon an zu riechen, was soll das? Und dann erleben die, und das, die gucken so nach unten und dann gucken die vor dem Grab hoch und dann sehen, ist ja gar kein Stein da. Der ist hier weg. Verrückt. Das war für die wie so eine Gebetserhörung. Wahrscheinlich haben die unterwegs auch gesagt, Gott, Gott, hilf uns. Wir wissen gar nicht, was wir machen können, aber hilf uns. Ich stelle mir das so vor, Markus ist viel, viel knapper, viel, viel nüchterner. Wir können da uns so reindenken und manches nachempfinden. Und da sehen die, das, was wir als unmöglich halten, das ist weg. Gott hat das weggeräumt. Da blitzelt schon ein bisschen von Ostern durch. Wir gehen durch diese Welt. Wir gehen durch eine dunkle Welt. Wir gucken mit unserem Blick nach unten manchmal und wir schauen, wo tasten und tasten, schreiten wir und fragen, wo wir hingehen. Wir gehen durch diese Welt und sagen, wie soll das denn gehen? Und Ostern zeigt, Gott hat schon was getan. Gott hat dieses entscheidende Hindernis, das, was dich von dem trennt, der für dich gestorben ist. Gott hat es weggeräumt. Es gibt einen Zugang. Natürlich denken die Frauen, Jesus ist in diesem Grab drin. Also das finde ich erstmal schön, das ist schon so was Verpacktes von, also Markus erzählt wirklich nur total sachlich, nüchtern. Da ist nichts riesig, huhuhu, wir machen jetzt mal alle auf froh und auch nicht so furchtbar salbungsvoll alles. Aber da schimmert das Ostern durch. Gott hat etwas getan und wir wissen es noch gar nicht, was so richtig. Aber erstmal ist es wichtig, dass wir auf diesem Weg, der zu Ostern führt, durch Dunkles hindurchschreiten. Auf diesem Weg zu diesem Jesus in dieser Welt. Er wird für uns hergehen nach Galiläa, das steht ja auch noch da. Da müssen wir hindurchschreiten. Unsere Salbe ist oft die, dass wir mit dem christlichen Glauben alles gut machen wollen in der Welt und das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Wir werden nicht alles gut machen in der Welt, das ist unmöglich. Wir werden die Ängste, wir werden den Krieg nicht aus der Welt verdammen, das ist unmöglich. Das machen wir nicht. Das ist Salbe draufgeknallt. Das kann nur Gott tun. Am Ende und endgültig und einmal. Und das ist ein Geheimnis, wie das geschehen wird. Aber wir sollen Ostern erkennen und Ostern verkündigen und diese Botschaft von Ostern sagen. Und das passiert an diesem Grab. Und da kommt so dieser erste Schimmer der Sonne durch und blinzelt da in das Grab rein und dann gehen natürlich diese Frauen auch in dieses Grab rein. Und da begegnen sie diesen himmlischen Boden, der ganz, ganz menschlich ist. Ein Jüngling steht da, im weißen Gewand. Also wieder der Markus, total nichts, so huhuhu, toll Himmel, ha, Engel, ha, Riesen, tolles Wunder, sondern ein Jüngling. Aber jeder weiß genau auch, was der sagt und was der denen da sagt. Das ist ein Bote Gottes, der kommt aus der himmlischen Welt. Und das ist für die Frauen natürlich eine ziemliche nervliche Beanspruchung. Stellt euch das mal vor, ihr kommt da rein und denkt, der Grab, der Stein ist weg und jetzt sehen wir endlich den Herrn, der liegt da und dann können wir ihm doch wenigstens die letzte Ehre geben. Und da liegt keiner, sondern da sitzt einer. Oh, da kriege ich aber auch einen Herzkasper. Und ich denke, so ähnlich ging es diesen Frauen, die da in dieses Grab reingehen. Die entsetzen sich. Ach du Schreck. Und dann kommt dieser Bote und muss sie runterholen und ganz sanft und ganz menschlich mit ihnen reden. Und er sagt ihnen eigentlich die Osterbotschaft. Er sagt ihnen, Jesus, der Gekreuzigte, der ist nicht hier, der ist auferstanden. Und er hat es euch übrigens auch schon gesagt. Jesus hat es euch vorher schon gesagt. Schon mehrfach. Den Jüngern. Und wir merken, diese Osterbotschaft ist in dem Sinn gar nichts richtig Neues. Es ist immer das, was Jesus gesagt hat. Was Jesus schon uns gesagt hat, da ist Ostern drin. Wir müssen es immer noch mal hören, aber das ist nicht verkehrt. Wir brauchen das scheinbar, immer wieder neu zu hören, was Jesus gesagt hat und uns zu sagen, okay, ich höre jetzt mal zu. Und natürlich könnte man fragen, ja, warum muss dieses erschreckende Moment dort sein? Und dann sage ich immer, wo Menschen in ihren Irrtümern befangen sind, bleibt oft nichts anderes übrig, als dass sie erschrecken müssen. Und ich will euch ganz ehrlich sagen, wenn wir heute auf diese Situation des Krieges sehen, das hat vor 10 Jahren oder vor 5, ach, vor 3 Jahren, da hätte das jeder von der Hand gewiesen. Und es ist ein Irrtum gewesen. Und wir erschrecken an der Bosheit und an der Verfallenheit des Menschen in Sünde und Schuld und Gewalt und Unrecht und Unheil. Darin ist der Mensch gefangen. Und er verdirbt alles. Und man muss nicht Putin heißen. Der Mensch ist gefangen darin. Und wir haben gedacht, wir machen eine heile Welt. Und wir haben gedacht, wir machen ein bisschen auf Frieden und auf Demokratie und dann funktioniert das alles. Und wir erschrecken. Gott muss uns erschrecken lassen. Auch an Ostern. Damit wir einsehen, wir brauchen einen, der auferstanden ist. Wir brauchen einen, der den Tod, die Macht und die Sünde besiegt hat. Und wir brauchen den, dass der in unserem Leben Macht und Kraft hat. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Sonst gehen wir mit all unserer Sicherheit, mit all dem, was wir uns bauen, mit all unserem Wohlstand kaputt. Wir werden Opfer dieser ganzen Schuld und Verdorbenheit, die existiert, die diese Welt bestimmt. Das ist Ostern. Gott lässt uns auch manchmal erschrecken. Aber es ist zu unserem Guten. Und die Leute hören, wie gesagt, die Osterbotschaft und die müssen wir auch hören. Und das ist das, was Jesus gesagt hat. Und Jesus hat uns auch gesagt, diese Welt geht in eine schwere Zeit. Und er hat uns auch gesagt, er kommt wieder. Und wenn ihr das alles geschehen seht, erhebt eure Häupter. Das hat Jesus uns gesagt. Erhebt eure Häupter, weil Jesus kommt. Setzt eure Hoffnung auf diesen Jesus. Macht euch nicht an diesen anderen Dingen fest. Nun gut, ich sage ganz ehrlich, das ist nicht eine Botschaft, die ich immer hören will, nicht? Das muss ich ganz ehrlich zusagen. Ich stehe jetzt nicht hier und sage, also ich bin hier völlig der abgeklärte Typ und ich habe das alles und ich mache das alles. Ich merke, wie ich mich genauso festhalte an den Dingen, die ich sehe und an den Dingen, die ich habe. Wo ist die Ausrichtung auf das, dass Jesus der Herr ist? Dass sein Wort für alle Zeit gilt. Damals, als die Frauen in diesem Grab waren, die konnten diese Botschaft nicht fassen. Das ist das Interessante. Die konnten diese Botschaft nicht fassen. Der Tod war so absolut, das Leiden am Kreuz war so absolut, das vernichtende Urteil, dass dort einer hängt, der von Gott verflucht ist, das war so absolut, da konnten die das gar nicht alles fassen. Wir kommen dann gar nicht so richtig hin da mit unseren Gedanken. Aber das finde ich auch schön, dass der Markus das hier auch alles in keiner Weise irgendwie schönt und schön färbt. Die Osterbotschaft ist und bleibt. Jesus, der Auferstandene, zieht uns heraus aus dieser Welt und ihren Sicherheiten und schenkt uns eine Sicherheit, die in der Vergebung und dem Heil, was Gott uns schenkt, begründet ist und liegt. Die eine Hoffnung für die Ewigkeit ist, die eine Hoffnung ist, die nie zerbricht. Auch wenn der Tod kommt, zerbricht diese Hoffnung nicht. Und darauf können wir bauen. Das ist mehr als so ein bisschen froh, wir machen jetzt mal auf schön und lustig. Ich bin überhaupt nichts gegen lustig. Ich finde lustig schön. Ich bin gerne lustig. Ich wünsche mir auch, dass wir manchmal mehr lustig sind. Aber das ist hier an dieser Stelle eine sehr ansprechende Osterbotschaft, die doch irgendwie so ein bisschen spröde, ein bisschen nüchtern, ein bisschen anders ist. Und dann, das ist das Spannende, werden diese Frauen aus diesem Grab ausgesandt. Geht hin, sagt das den Jüngern. Und denkt dran, dieser Jesus hat gesagt, er geht vor euch hier nach Galiläa. Sie werden zu Tröstern, als Tröster gesandt, weil sie haben etwas erfahren, dieser Tod ist überwunden. Die Macht des Todes, die Macht der Zerstörung ist überwunden. Die macht uns Angst. Wem macht die keine Angst? Also ich würde mich wundern, wenn hier einer säße, der da keine Angst haben würde, wenn er angesichts dieser Zerstörung, die wir sehen, leben müsste. Aber diese Macht ist zerstört, weil Jesus gekommen ist, um Leben zu geben. Und er gibt uns das Leben, wenn wir an ihm halten und glauben. Und er geht uns voraus ins Leben hinein. Er geht in dieses Leben hinein. Und das ist das Spannende. Jesus sagt dort durch diesen Engel, Übrigens, Jünger, ich habe es euch schon mal gesagt, wenn ich dann auferstanden bin, dann sehen wir uns in Galiläa. Jetzt mache ich mal Klammer auf. Jesus war natürlich dann auch in Jerusalem zu sehen. Wir lesen das im Lukas-Evangelium, im Johannes-Evangelium bei den Jüngern, die dort versammelt waren am ersten Tag. Da geht er schon rein. Also ich sage jetzt mal, Jesus macht nachher, vielleicht kommt er den Jüngern einfach entgegen, weil die nicht in die Pötte kamen. Könnte man vielleicht mal so erklären. Ja? Aber dieses Wort, ich gehe vor euch hinaus nach Galiläa und dort werdet ihr mich sehen, das ist ganz einfach, ich gehe da, wo ich euch schon mal berufen habe. Da habe ich mit euch angefangen, da geht es jetzt mit euch weiter. Ich habe euch berufen als die, die ihr mir vertrauen sollt, die ihr mir glauben könnt. Als die, die von Gott gerufen und erwählt sind. Und jetzt setzt darauf euren Glauben, ich gehe mit euch in diese Welt. Setzt darauf euren Glauben. Das ist der Ort der Berufung, dahin sendet sie Jesus zurück. Dahin gehen die Jünger und müssen die Jünger kommen und sagen, okay, und das ist auch der Ort des Alltags, ihres alltäglichen Lebens. Die Jünger, die meiste Teil der Jünger kamen aus Galiläa. Und das finde ich spannend. Ostern, so wichtig die Botschaft ist, das Grab ist leer, das Faktum, das Grab ist leer. Es gibt keine verwaisten Leichnam von Jesus, es gibt keine Knochen, die man irgendwo finden kann irgendwann. Die gibt es nicht. Jesus ist auferstanden. Aber das ist nicht der letzte Schlüssel der Osterbotschaft. Der letzte Schlüssel der Osterbotschaft ist, geht dorthin und dort werdet ihr sehen. Ihr werdet mich, Jesus, sehen. Ihr werdet mir begegnen. Jesus möchte dir begegnen, damit es Ostern wird. Jesus möchte in deinem Alltag, wenn du sagst, okay, ich gehe aus diesem Grab, aus diesem Ort, ich möchte glauben, dieser Jesus ist auferstanden, ich will dir begegnen. Ich will diesem Jesus begegnen. Gott möchte uns begegnen in unseren Alltagssituationen. Jesus möchte uns zeigen, er ist der Herr, er ist der Auferstandene. Also wir sehen, die Frauen waren ja nun wirklich nicht die, sag ich mal, die waren die Ersten, das waren die Praktiker des Glaubens, sage ich jetzt mal. Das waren Leute, die man, wo man echt sagen kann, toll, dass es die in der Gemeinde gibt. Und ich denke oft, heute ist es oft genauso noch. Frauen sind solche Leute. Aber auch hier sind sie ganz schwach. Auch hier sind sie total durch den Wind. Und sie fliehen aus dem Grab und sie rennen und sie sagen, Hilfe, Hilfe, das ist alles zu viel, das kann man nicht, das kann kein Mensch verstehen. Und sie schweigen. Und sie schweigen. Das ist auch ganz praktisch, nicht? Da wird auch wieder der Osterjubel nicht sofort laut. Aber wir wissen, dass diese Frauen dann gesprochen haben. Wir wissen, dass dann, ja, warum haben sie wohl geschwiegen, ne? Klar, wenn die Frauen den Mund aufgemacht haben, dann, das kommt ja in anderen Evangelien, die sind voll überspannt. Oh, nee, hört nicht auf die zu. So hatten sie Angst davor. Aber wir wissen, da ist die Zunge gelöst worden. Die haben geredet, die haben diese Osterbotschaft weitergegeben. Die konnten sagen, dieser Jesus lebt. Und sie sind ihm dann auch selbst begegnet. Also viele Berichte der Bibel, inklusive 1. Korinther 15, Paulus sagt ja, auf einmal 500 Leute haben Jesus gesehen. Das war garantiert nicht in Galiläa, das war garantiert in Jerusalem. Jesus ist gesehen worden und Jesus möchte uns begegnen. Und das verändert ganz, ganz viel. Und jetzt lasst uns nochmal zurückdenken. Also es geht nicht um Salbungsvolles, es geht nicht alleine um Freude. Wir dürfen uns freuen, wir dürfen auch salbungsvolle Dinge tun, keine Frage. Aber es geht darum, dass wir Jesus begegnen und mit diesem Jesus in unserem Alltag stehen und leben und sagen können, jawohl, dieser Jesus, dem vertraue ich. Der hat sich mir zugewandt, der ist für mich am Kreuz gestorben und für mich auferstanden. Und er ist mein Herr und Heiland. Und der Tod wird mich nicht von Gott trennen, noch irgendeine andere Macht und Kraft wird mich von Gott trennen. Ich vertraue diesem Jesus in dieser Welt. Wir dürfen als Christen in dieser Welt bitten, wir dürfen in dieser Welt und müssen in dieser Welt beten, dass Gott diese Geschicke auch wenden und ändern möchte. Wir sind nicht und leben jetzt unserem privaten Glauben. Das ist nicht die Frage. Wir haben was dieser Welt zu sagen. Wir haben etwas hineinzutragen von diesem Heil und von dieser Rettung und von dieser Freude, dass wir eine Hoffnung haben und dass wir nicht verzagen müssen. Aber wir schaffen das nicht, sondern Gottes Werk ist das. Das wird Gottes Werk sein am Ende. Da bin ich fest überzeugt, das wird keine politische Bewegung machen, niemand. Das wird Jesus tun, der den Frieden schafft. Aber wir sind heute gerufen, dieser Welt ein Segen zu sein und aus diesem Glauben der Osterbotschaft zu leben. Und das wünsche ich uns ganz sehr. Diese Osterbotschaft, Paulus hat es mal gesagt, Gott hat dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen, unverwüstlich könnte man sagen, unverwüstlich von diesem Glauben, von dem, was Gottes Geist macht, ans Licht gebracht durch den Herrn Jesus Christus. Das soll unser Leben sein. Der auferstandene Herr segne euch. Sein Friede, seine Freude möge euer Herz erfüllen. Und das ist viel, viel mehr als Salbe oder Sekt. Amen. Lieber Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, wo wir auch mit unserer Schwäche immer noch glauben können, dass du uns verändern möchtest, dass du uns dahin ziehst, dass diese Osterbotschaft in uns eine Kraft ist. Wir möchten es auch für erbitten, für unsere Schwachheit, wo wir so zurückhaltend, so still, so irgendwie, weiß auch nicht, so festgelegt sind. Hilf uns, dass wir durch deinen Geist einfach ein Zeichen in dieser Welt sein können und dass wir auch durch deinen Geist dem widerstehen, was diese Welt an Schrecken auf uns legen möchte und wo sie mit uns erdrücken will oder in etwas hineinziehen will, was nicht gut ist. Bitte hilf uns, da immer wieder zu dir zu kommen. Du bist der Herr, du bist der Sieger. Dich feiern wir, dich loben wir, dich preisen wir, dich beten wir an. Und wir bitten dich, dass du uns mit deinem Wort begleitest, bewahrst und segnest. Und wir preisen dich und loben dich über dem Ostern, das du hast werden lassen. Und über dem, dass du auch dieser Welt eine Auferstehung geben wirst in deinem Kommen. Dein Name ist gelobt. Amen.